SWR 2 Tandem.
Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Ein Mann wird verzaubert von einem Hochhaus mit wehendem Haar. Die beiden wollen zusammen durchbrennen an einen Strand, um dort Volleyball zu spielen. Am Ende scheitert dieses kleine Glück daran, dass der Mensch keinen Volleyball hat und das Hochhaus keine Hände. Das ist ein Beispiel für die Welten, die Fanny van Dannen als Liedermacher erschafft. Unser Gast heute. Guten Abend, Fanny van Dannen.
Hallo.
Sie sind eine diskrete Berühmtheit, dabei ein vielfach begabter Mensch, Autor von 10 Büchern mit Geschichten, mit Gedichten. Sie sind Maler. Als Liedermacher, der mit großer Freude auf der Bühne steht, wollen Sie nach 16 Alben morgen das letzte Konzert überhaupt geben. Kriegt man als Kreativer so ein Ventil überhaupt dicht?
Ja, das werde ich dann sehen, aber ich glaube schon, weil ich habe das eigentlich so nie, ich glaube, ich brauche das nicht, auf der Bühne zu stehen. Ich mache gerne Lieder, ich singe die auch gerne, aber dieses professionelle Touren, das war eigentlich noch nie so meine große Freude.
Es strengt Sie an?
Ach, es langweilt mich ein bisschen, immer die gleichen Sachen spielen zu müssen.
Ne? Ja. Warum dann genau jetzt? Sie sind gerade 66 geworden, damit ein Jahr vor dem aktuellen Renteneintrittsalter.
Ach, ich hatte das Gefühl schon seit ein paar Jahren. Ich wollte es eigentlich schon vor der Corona-Zeit machen, aber dann kam das halt dazwischen und dann wollte ich das jetzt nicht in der Corona-Zeit irgendwie so ganz sang- und klanglos durchziehen. Und dann habe ich das jetzt mal abgewartet. Ich finde, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt.
Mit was für Gefühlen gehen Sie in diesen Abend hinein?
Ach, ich freue mich eigentlich drauf, das nochmal zu machen, und ich freue mich auch darauf, wenn es dann vorbei ist.
Wie Fanny van Dannen hartnäckig sein Ziel verfolgt hat, mit und von der Kunst leben zu können, wo für ihn auf der Bühne der Spaß anfängt und wo er aufgehört hat und ob er als Sohn einer niederländischen Mutter im Fußball für Deutschland oder für Holland ist, darüber sprechen wir. Hier ist sein Lied »Räumliche Distanz«.
Wenn man so rumsitzt und sich so umschaut, sieht man die Welt ringsumher. Und wenn sie schön ist, benimmt man sich so, als ob man ein Teil von ihr wär. Wenn man so rumsteht und sich so umschaut, fällt vielleicht wieder mal Schnee. Und es wird Abend, wo ist die Liebe, ist sie da, wohin ich jetzt geh?
Fanny van Dannen, räumliche Distanz in SWR 2 Tandem. Werden Sie das morgen auf Ihrem letzten Konzert spielen, Herr van Dannen?
Nee.
Das taucht nicht auf.
Nein, ich muss ja immer eine Auswahl treffen. Und das ist jetzt. Ich habe es aber eigentlich oft auf Tour gespielt, ja. Aber morgen ist es nicht dabei.
Nee. Es passt aber sehr gut in diese Zeit. Wir erleben einen Krieg in der Ukraine. Während hier Menschen sich verlieben, fallen dort Bomben. Das ist ja eine Zeile aus diesem Song.
Ja, nee, leider passt es ja oft, das Lied nicht. Und ich habe aber ja zu dem Ukraine-Krieg habe ich noch ein anderes Lied. Das ist kürzer und ja, ich finde, das ist direkter noch.
Sie haben Ihre Songs alphabetisch aufgelistet auf Ihrer Homepage. Sie sind ein sehr produktiver Mensch. Fanny van Dannen, Geschichtenerzähler, Sänger, Gitarrist, Maler. 350 Lieder kommen da zusammen, von A wie abgefuckte Feelings bis Z wie Zubehör zu Whirlpools. Wenn Sie nicht nach Buchstaben ordnen, sondern chronologisch, welcher Song war die Nummer 1 in Ihrem Leben, der erste, den Sie geschrieben haben?
Das war ein Lied im Dialekt. Das war ein Protestlied gegen eine Löwensafari, das gegen einen Löwenpark in unserem kleinen Wald.
Bei Ihnen zu Hause im Limburgischen, das ist an der holländischen Grenze, ja, ja. Also ein realer Park, der da geplant
war? Im Selfkant, da haben sie dann einen Löwenpark installiert im Wald. Das waren erst so alte Zirkuslöwen, glaube ich, vom Zirkus Althoff. Ja. Und nachher haben sie dann auch erweitert mit Affen und ein Flusspferd hatten sie, glaube ich, dann auch. Und eine Westernstadt, sowas war dann auch dabei.
Und Sie waren dagegen? Wie alt waren Sie da?
Ja, 16, 17 oder so. Moment, 17, ja, 17, 18 wahrscheinlich. Ja, na, das war eine Riesenschweinerei, weil da ja Unmengen von Autos über die Grenze kamen, nicht? Die standen ja dann Schlange bis hinter der Grenze. Ganz viele belgische, holländische Autos. Und naja, und unser schöner Wald war halt auch im Eimer. Das ist nicht so ein Riesenwaldstück. Und das fand ich eben schade, dass das so da verhunzt wird durch, naja, für die Leute fanden es natürlich toll, Löwen, da hast du ja. 10er bezahlt, 10 Mark, glaube ich, dann bist du durch die Schleuse gefahren. Und dann lagen halt die Löwen da zwischen den Brombeersträuchern und haben sich gelangweilt.
Sie sind aber nicht in diesen Park gegangen, aus Protest.
Wir sind schon mal durchgefahren, glaube ich, mit unserem alten Kadett.
Ja. Aber Sie haben den Park nicht verhindern können. Dafür hat der Protest nicht ausgereicht.
Nee, das war ja schon, also den Protestsong, den habe ich schon ein paar Jahre. Da gab es den Park schon 7, 8 Jahre oder so, glaube ich. Ja.
Sie singen über einen Liebhaber, der nach dem Liebesakt auf die Frage, woran er gerade denkt, wahrheitsgemäß antwortet: Homebanking. Im Lied Umsturz singen sie: Die meisten wollen ihre Ruhe und den meisten geht es gut. Das ist schlecht für einen Umsturz. Dafür braucht man Elend und Wut. Wie bekommen Sie den Zipfel eines neuen Songs zu fassen, wenn es nicht gerade der Löwenpark in Ihrer Heimatstadt ist?
Ja, es ist oft einfach ein Wort, wie zum Beispiel jetzt dieses, oder es war damals Homebanking, nicht? Und das habe ich jetzt auf der letzten Tour, habe ich das dann durch Homeschooling ersetzt. Ja. Und dann geht das eigentlich von Satz zu Satz dann weiter. Und wenn ich Glück habe, dann entsteht halt was Sinnvolles daraus. Aber es ist nicht immer der Fall. Manchmal endet das auch im Blödsinn, oder? Oder es wird nicht wirklich schlüssig, nicht? Aber wenn ich Glück habe, dann wird ein schöner Song.
Wenn man Sie auf der Bühne erlebt, Sie müssen manchmal lachen über Ihre eigenen Lieder. Sie werden so fortgetragen von der Schönheit dieser Lieder. Wo hört denn für Sie der Spaß dann auf?
Tja, kann man so generell nicht sagen. Das ist eigentlich, ist alles ein mögliches Thema für ein Lied. Aber bei Gewalt und Brutalität, da gibt es ja den Camus-Satz, Brutalität empört, Dummheit entmutigt. Nicht? Da kann es dann manchmal schon Grenzen geben.
Wir werden über Ihre Jugendzeit später noch sprechen. Sie sind, wie schon erwähnt, aufgewachsen direkt an der niederländischen Grenze. Aufgewachsen dort, so haben Sie es erzählt, mit der Vorstellung, dass die Welt eigentlich immer besser wird, dass sie vernünftiger wird. Das ist so aber nicht gekommen, das sagen Sie heute. Ist das für Sie als, ich sag mal, melancholischen Liedschreiber dann nicht die einfachere Ausgangsposition, wenn eben nicht alles besser wird?
Ja, wahrscheinlich schon. Also so aus kapitalistischer Sicht ist natürlich mehr Material da zum Verarbeiten. Das stimmt. Mir wäre es aber trotzdem lieber, es wär gesamtgesellschaftlich in eine vernünftigere, bessere Richtung gegangen. Dann gibt es immer noch genug Themen für Lieder. Es gibt ja unendliche Sachen.
Mhm. Ist Ihnen heute schon irgendwas aufgefallen, eingefallen, wo Sie dachten, da steckt was drin? Auf dem Weg ins Studio in Magdeburg, wo Sie gerade sitzen?
Nee, heute noch nicht, nee. Nee, es passiert nicht immer. Das ist auch manchmal, an manchen Tagen fällt einem viel ein, manchmal auch wochenlang nichts, nicht? Das kommt auch drauf an, ob ich es nun forciere oder nicht. Das ist, man kann ja schon angeknipst durch die Gegend laufen oder mal ganz entspannt.
Ne? Wie ist der Zustand angeknipst?
Ja, dann bin ich schon sehr offen für alles, was so in der Luft schwirrt. Nicht? Und, aber im Prinzip bin ich eigentlich immer angeknipst. Ja, aber im Moment bin ich halt mehr visuell. Also ich bin gerade beim Zeichnen, Malen doch wieder damit mehr zugange. Und wie gesagt, ich habe ja nicht mehr vor, jetzt noch öfter auf die Bühne zu gehen. Also ich habe auch noch genug Songs da liegen. Da muss ich jetzt eigentlich nicht noch mehr schreiben.
Was gerade in der Luft ist oder in der Luft schwirrt, das sind Themen wie der Klimawandel, das sind Kriege und Gewalt auf der Welt. Das sind die Wahlen hier in Deutschland und auch in den USA, auf die viele Menschen mit Unbehagen schauen. Welche Wege finden Sie denn als Künstler, damit umzugehen?
Naja, wie andere Menschen auch nicht. Ich mache mir da genauso meine Gedanken und versuche das zu tun, was ich kann, um dem Unheil, was droht, entgegenzuwirken. Nicht? Man muss auch versuchen, sich nicht zu sehr von der Medienwelt heutzutage überrollen zu lassen. Nicht? Wenn man da zu sehr eintaucht, ist es auch übertrieben, dann kriegt man auch ein verzerrtes Bild von der Realität, glaube ich. Nicht? Es ist ja nicht alles so schlecht und schlimm, wie es manchmal durch die durch die Medien vermittelt wird. Weil klar, die brauchen ja Aufmerksamkeit. Das wird alles wie jetzt wieder mit dem Fußball. Da haben sie mal gegen Frankreich gewonnen. Da muss gleich die Euphorie wieder entstehen. Ja, es kann doch auch mal ein gutes Gefühl reichen, finde ich. Muss ja nicht immer gleich übertrieben, nicht einfach mal ein bisschen Ball flach halten. Und das sollten die Leute heute sowieso, finde ich. Es ist alles viel zu emotionalisiert, alles viel zu aufgepusht und hochgejatzt, ja, die Bauernproteste. Ich meine, was haben die Bauern denn für Probleme? Sie haben die Welt jahrzehntelang versaut mit ihren Giften, die haben die Tiere gequält und jetzt sollen sie mal ein bisschen zurückfahren, dann stellen sie sich gleich mit ihren riesen Treckern auf die Straße, nicht? Da regt sich dann aber die Bevölkerung nicht so sehr auf wie über so ein paar harmlose Klimaaktivisten, die ja was Gutes im Sinne haben, während die Bauern ja nur ihren Besitzstand verteidigen, nicht? Aber das ist eine Ungerechtigkeit, gegen die ich sehr bin.
Man merkt es. Sie haben am Niederrhein einige Bauern. Kennen Sie da welche? Sind Sie da in Kontakt?
Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen. Ich kenne die Bauern. Ich weiß, was das für Heilige sind.
Ja, da könnte ein bisschen Widerspruch kommen zu dem, was Sie eben gesagt haben.
Ja, gerne. Sofort. Also bin ich dafür zu haben.
Ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, sich auf die Malerei zu fokussieren? Das ist Ihr Plan, eine wortlose Kunst?
Ja, es ist vielleicht so ein bisschen der Rückzug in meine heiligsten Gefilde, weil die Malerei war eigentlich immer meine Herzensangelegenheit. Ich habe das leider als Beruf nicht durchziehen können, weil sich die Bilder nicht so gut verkauft haben wie die Musik. Aber da ist noch was offen. In der Malerei habe ich das Gefühl, da müsste ich noch mal was versuchen.
Über diesen Versuch sprechen wir in diesem SWR2-Tandem. Jetzt erstmal Hildegard Knef, von nun an ging's bergab. Ein Wunsch von Ihnen. Was berührt Sie an Hildegard Knef?
Na, sie hat einfach es wurde immer gesagt, sie kann nicht singen, aber es ist, also ich finde, ihre Stimme ist einfach toll, ob sie singen kann oder nicht.
Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab. Anschließend hatte ich nicht viel zu tun. Man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan: Du musst jetzt was lernen, der Ärger begann. Von nun an ging's bergab.
Mit 15 hatte ich eine Idee, singt Hildegard Knef in SWR2 Tandem. Wenn der Künstler Fanny van Dan, unser Gast, eine Idee hat, dann kann diese Idee verschiedene Wege nehmen. Sie kann ein Bild werden, sie kann ein Lied werden oder eine Geschichte, ein Gedicht. An welchem Punkt, Herr van Dan, entscheidet sich das denn?
Ja, das entscheidet sich eigentlich relativ schnell, nicht? Wenn ich einen Satz im Kopf habe und der eine Satz ergibt den anderen, dann kann schon ein Lied werden oder halt eine Geschichte. Mhm. Aber es entstehen auch oft aus Zeichnungen, sind auch schon Lieder. Unbekanntes Pferd zum Beispiel, das habe ich auch nach einer Zeichnung. Herzscheiße, auch das Lied, das ist auch nach einer Zeichnung entstanden.
Wie sah die Zeichnung aus bei Herzscheiße?
Ja, das hatte eigentlich mit dem Lied dann gar nicht so viel zu tun. Es war eine Frau, die hatte ein T-Shirt mit einem umgekehrten Herzen drauf an. So in der Art, glaube ich.
Sie haben erst so mit Mitte 30 mit Ihrer Musik richtig Geld verdient. Bis dahin hatten Sie A, die Schule kurz vor dem Abitur abgebrochen, B, die Malerei als Berufsperspektive aufgegeben, weil sich die Bilder nicht verkauft haben, und C, hatte es mit diversen Bands nicht geklappt. Was hat Sie denn weiter daran glauben lassen, dass das mit der Kunst doch was werden kann?
Tja, ich habe öfter überlegt, was ich sonst machen könnte, aber und da bin ich eigentlich auf nichts anderes gekommen, was Sinn gemacht hätte. Mhm. Und so bin ich dann, weiß ich nicht, vielleicht war es angeborene Sturheit oder einfach die Liebe zur Kunst im Allgemeinen, die hat mich dann weitermachen lassen.
Sie hatten da schon drei Söhne, am Ende sind es vier geworden. Wie ernsthaft haben Sie denn darüber nachgedacht, in Ihren erlernten Beruf als Grafikdesigner zurückzukehren?
Nie, eigentlich nie. Das habe ich damals gemacht, das war eigentlich ein Missverständnis. Ich wollte eigentlich nur zeichnen lernen. Und als ich dann an der Schule war, habe ich dann eigentlich erst begriffen, dass es um Werbung geht. Ja. Und weil ich mit Werbung eigentlich gar nichts am Hut hatte, habe ich zwar die Schule dann zu Ende gemacht, aber es war für mich immer klar, dass ich keine Werbung machen würde. Und dann habe ich mich eben dann an der Malerei versucht. Ne?
Ja. Sie singen, wenn wir nochmal auf die Musik gehen, Sie singen Hochdeutsch, sind geboren 1958, aufgewachsen direkt an der holländischen Grenze in Tüddern. Ihre ja. Muttersprache ist Limburgisch oder Limburgisches Platt.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie Kölsch, haben Sie mir erzählt.
Ja, so die, wenn man es so hört, könnte man denken, das ist was Ähnliches. Ja.
Wie poetisch ist diese Sprache?
Finde ich sehr poetisch. Ich finde sie auch halt im Vergleich zum Deutschen natürlich lautmalerischer. Nicht? Man kann mit der Sprache eigentlich mehr anstellen, ne, was so das Klangliche betrifft.
Was denn zum Beispiel? Oder wie klingt es?
Ja, da kann ich nur alles. Na, hier wird sowieso schon wird wie quackert und puppestrunt und so.
Das waren so Worte aus dem Limburgischen.
Ja,
quackert,
genau.
Was ist das?
Quackert ist Frosch. Ja. Und Puppestreund, das heißt Puppenscheiße. Wenn man sagt, der geht so viel wie Puppestreund, das ist jemand, der ganz, ganz nett und dezent tut. Auch vielleicht so ein bisschen maliziös gemeint. Ne? Also,
Puppestreund.
Puppestreund. Strund ist Kot und Puppe ist Puppe, ja.
Jetzt wollen Sie auch Songs machen für sich natürlich, denn auftreten wollen Sie nicht mehr. Songs machen in diesem Limburgischen, werden die anders als die bisherigen?
Nee, grundsätzlich nicht. Ich glaube, Sie sind ein bisschen, naja, doch auch nicht. Ne? Ich dachte gerade, Sie sind vielleicht nicht so versponnen, aber sind Sie eigentlich doch auch. Ja, das sind zum Teil alte Lieder. Ich habe halt einen Kumpel, der auch ein Faible für die Sprache hat und da wollen wir noch mal was versuchen. Ich weiß aber nicht, was rauskommt. Mal sehen. Ich weiß auch noch nicht, ob unsere Stimmen zusammenpassen. Aber wenn das zusammengeht, könnte ich mir das schön vorstellen, ja.
Gibt es noch Menschen, mit denen Sie diesen Dialekt sprechen, außer mit diesem Freund, mit dem Liedermacherfreund?
Ja, meine Frau und meine Mutter, die noch lebt.
Ja.
Und auch noch etliche Verwandte, ja. Aber es sind nicht mehr so viele Leute natürlich, weil auch in meiner Jugend die meisten oder sehr viele Eltern mit ihren Kindern die Sprache schon nicht mehr gesprochen haben. Aus Angst, dass es nachteilig für die Kinder sein könnte. Nicht? Rausgekommen ist dann, dass sie ein übles Deutsch sprechen.
Also der Nachteil hätte darin bestanden, dass man so ein Trampel-Image irgendwie hat, so ein Provinz-Image.
Ja, es war ja auch so, als ich am Gymnasium war, denn wir waren ja die Leute hinterm Bretterzaun. Wir gehörten ja, für die Holländer waren wir die Preußen, die Brüße und für die Deutschen waren wir die Holländer. Also wir hingen irgendwo immer dazwischen. Das Gebiet ist, also da die Gemeinde, aus der ich stamme, das sind so 8, 9 Dörfer, die nach dem Zweiten Weltkrieg von 49 bis 63 so eine Art holländische Kriegsbeute waren. Also wir waren in den 14 Jahren, gehörten wir zu Holland. Mhm. Weil das so ein Zipfel ist, der nach Holland reinragt. Ich glaube, weiter nördlich, da gibt es noch so einen Zipfel. Und um halt Wege abzukürzen, haben sich die Holländer das nach dem Krieg gekrallt. Und ich glaube, unter Adenauer wurde das dann 63 wieder für 1 Million oder so zurückgekauft.
Also Sie sind in Holland geboren und aufgewachsen in Deutschland dann.
Sozusagen.
Ja. Gestern Abend hat Deutschland gegen Holland Fußball gespielt, das Länderspiel, gewonnen. Zu wem haben Sie gehalten?
Ich halte dann mehr zu den Deutschen, obwohl ich die holländische Nationalhymne schöner finde, seltsamerweise. Und die habe ich verpasst.
Wie konnte das passieren?
Ja, ich hab's vergessen. Ich habe noch was gelesen vorher und war scheinbar versunken, als ich den Glotze anmache. Da ist doch tatsächlich die holländische schon vorbei.
Das Schönste verpasst.
Aber war doch ein tolles Spiel. Ich fand doch, es war ja ein glücklicher Sieg. Also ich fand, die waren beide schön, schön ebenbürtig. Ne?
Also passend zu Ihrer Herkunftsgeschichte.
Ja, ja.
Beide Teile gut. Sie sind selber ein guter Fußballer gewesen. Spielen Sie noch?
Nee, jetzt nicht mehr. Nee. Obwohl ich vielleicht, wenn es sich wieder mal ergibt, aber in meinem Alter muss ich schon vorsichtig sein, wie ich mich bewege. Ja. Und vor 5, 6 Jahren habe ich noch mal mit den Kindern in der Halle Fußball gespielt. Das war eher demütigend. Also da, man bildet sich ja dann als älterer Mensch ein, man könnte mit 30-Jährigen noch mithalten. Aber das war doch...
Also der Kopf kann noch Sachen, die der Körper nicht mehr
mitmacht. Ja, ich dachte, ich könnte das so mit Technik und Übersicht dann ausgleichen, was die mir körperlich, aber die fahren kurz mal den Ellbogen aus und dann hängt man an einer Bande.
Wir stehen vor einer Europameisterschaft in Deutschland, Fußball auf diesem Niveau. Interessiert Sie das? Werden Sie sich das angucken?
Ja, bestimmt. Ja. Also Fußball hätte ich eigentlich auch gerne damals weitergemacht, aber das lief dann etwas unglücklich. Und beim Fußball ist es ja nur doch sehr unsicher, ob man da von Verletzungen verschont bleibt. Nicht? Da ist so schon viel Unwägbares im Spiel. Also ich bin damit nicht unglücklich, das nicht durchgezogen zu haben, aber das wäre schon auch toll gewesen, weil ich finde so ein Mensch in Bewegung, ja, und wenn die Bewegung dann schön ist, und intelligente Aktionen stattfinden, wie jetzt die letzten beiden Länderspiele, das ist toll. Das ist einfach so in der Bewegung. Also ich kann mich ganz gut erinnern, so mit 17. Ich hatte so während der Pubertät hatte ich Probleme mit halt im Wachstum. Aber als das so weit abgeschlossen war und ich konnte so richtig schön spuchten, ja, so der Antritt, toll. Das war schön, wenn man sich dann so frei bewegen kann. Ne?
Gehen Sie ins Stadion, um sich diese Bewegungen live anzugucken?
Nee, jetzt bin ich schon. Ich bin halt mit den Kindern immer ins Olympiastadion.
In Berlin, wo Sie leben?
Ja, da bin ich dann mit dem Großen, anfangs noch in der zweiten Liga mit Hertha. Ja, nachher dann, ich glaube, das letzte war dann mit dem Vierten, der ist Dortmund-Fan. Da waren wir nochmal bei Dortmund.
Mhm. Ja. Wir hören in SWR Tandem Ella Fitzgerald. Auch das ein Wunsch von Ihnen.
Ja.
Warum?
Tolle Sängerin, einfach ganz tolle Sängerin. Ich finde vor allem der Anfang mit dem Orchester von Chick Webb, der ist so ein toller Schlagzeuger. Das sind ganz charmante Stücke dabei. Und später natürlich sowieso eine großartige Künstlerin.
Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see.
Wenn ich gestorben bin, dann werden Sie meine Bilder schätzen. Das sagt der Künstler Fanny van Dan, unser Gast in SWR2 Tandem. Sie haben, Herr van Dan, eine große Anhängerschaft als Liedermacher, aber das Malen und das Malersein, so habe ich es verstanden jetzt, war Ihr eigentliches Lebensziel. Was hat Sie denn dahin gezogen an die Leinwand?
Ach, ich habe als Kind schon sehr gerne gezeichnet und gemalt. Also das war als Kind schon da, nicht? Und ob das jetzt später mal passieren wird, dass ich jemand für meinen Kram interessiert, das weiß ich. Ich sag immer, entweder werden die Kinder es gut verkaufen können oder es ist Sondermüll. Das weiß man ja nie. Aber das spielt auch keine große Rolle, finde ich, weil ich meine, ich hätte gerne als Maler Erfolg gehabt, aber wo es nun mal nicht passiert ist, ist es nicht so schlimm, weil ich habe ja beim Machen immer sehr viel Freude gehabt und das ist ja auch schon mal was, nicht?
Ja. Wie würden Sie denn Ihre Bilder beschreiben? Mir fällt es nicht so leicht, weil Sie malen Porträts, Sie malen Collagen, Sie malen Abstraktes. Haben Sie so eine, wenn Sie auf einer Party sind und jemand sagt, was malst du denn so, wie beschreiben Sie das?
Ja, ich würde es schon als figürliche, gegenständliche Malerei bezeichnen. Ich bin da jetzt nicht so festgelegt. Manchmal geht es mehr in die realistische Richtung, manchmal wird es expressiver. Nicht? Und da gibt es natürlich so viele Zwischenstufen, aber ich stelle schon also meistens Menschen da, einzeln oder Gruppenbilder.
Wir haben eben beschrieben, dass Sie auf Ihrer Homepage Ihre Lieder alphabetisch sortiert haben.
Ist ja, das ich habe sie nicht sortiert. Ich weiß nicht, wer das so, gemacht hat. Also das muss jemand. Ich bin nicht so ein Listenmensch.
Aber es ist sehr kundenfreundlich.
Aber ich finde es toll, dass es jemand gemacht hat. Ja, auf jeden Fall.
Gibt es so ein Verzeichnis auch für Ihr Werk als Maler?
Nee, das möchte ich aber in Zukunft mal machen. Das steht jetzt als nächstes an, weil die Dinger liegen auf Lager und die muss ich mal ordnen und sortieren. Da habe ich auch noch keinen Überblick.
Welchen Namen hat Ihr letztes Bild?
Das letzte Bild, was war jetzt das? Ich bin gerade wieder mit den Poesiealben zugange. Ich habe ja schon auch einige hundert Poesiealben vollgekritzelt und vollgemalt. Das fällt mir jetzt nicht ein, den letzten Titel.
Ja. Wie sieht denn so ein Malprozess bei Ihnen aus?
Ja, es gibt zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Entweder gehe ich wirklich ganz frei ran und dann sehe ich einfach von Schritt zu Schritt, was passiert. Das eine ergibt dann das andere. Oder ich habe von vornherein eine Bildvorstellung und die versuche ich dann auf die Leinwand zu bringen, dass ich vielleicht ein Foto habe oder ja, eine Vorzeichnung, die dann auf die Leinwand gebracht wird und dann versuche ich das dann schon so hinzukriegen, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Wird aber oft nicht so. Es wird dann anders, ist vielleicht manchmal besser als das, was ich in der Vorstellung hatte.
Und wie funktionieren diese Poesiealben, von denen Sie erzählt haben? Also klassisch Poesiealbum, wie wir sie kennen, ja, ja, aus unserer Kindheit?
Genau, die habe ich früher immer bei Wulle und so gekauft für 5 Euro oder so, 5 Mark. Und ja, mittlerweile, die Kinder schenken mir jetzt zu Weihnachten schon immer, andere kriegen Krawatten und Socken und ich kriege Poesie.
Und Sie malen auf jeder Seite ein Bild oder füllen die schriftlich,
ja, genau,
aus?
Ich schreibe da meine Lieder und meine Geschichten rein und dann kommen auch Bilder, ja, Zeichnungen oder eben auch schon mal ein Foto oder was sich so ergibt. Ne?
Wird das auch ausgestellt?
Nee, habe ich noch nicht ausgestellt. Nee, das ist einfach so eine Sammlung. Ja, wenn man es ausstellen wollte, müsste man es dann, was weiß ich, in Vitrinen oder so. Das finde ich aber dann auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, kann man vielleicht mal machen. Es ist eigentlich ganz schön. Wir haben das mal versucht beim Kunstmann Verlag, mit Antje Kunstmann habe ich das mal vor 25 Jahren, glaube ich, ist das schon her, da haben wir das mal versucht, auf Buch zu übertragen, aber das funktioniert natürlich nicht, weil das Handschriftliche, das ist eben was ganz anderes als das gedruckte Erzeugnis, nicht? Es ist dann ein ganz nettes Buch dabei rausgekommen, aber es ist eben nicht dieser Charme vom Original, der ist schwer zu transportieren.
Also wenn ich die Finger drüber gleiten lassen kann, ja, und fühle dann auch das Geschriebene und Geklebte und Gemachte.
Genau. Ich weiß natürlich auch nicht, wie das mit dem Geklebten jetzt in 20 Jahren mal auf. Wahrscheinlich fällt die Hälfte der Sachen raus.
Wo ist dann das Gefühl, scheitern zu können am stärksten? Beim Texten? Beim Malen?
Ach, das ist immer gleich. Wie gesagt, ich fange an zu schreiben und dann geht das weiter von Satz zu Satz. Und wo es endet, weiß ich ja eigentlich nie. Ja, das kann also genauso gut scheitern, dass es einfach nachher irgendwie unverständlich wird oder zu chaotisch. Ich habe auch schon viele Sachen einfach geschrieben, die einfach dann zu chaotisch oder zu fast schon verwirrt waren. Ja, das, also für mich oft nicht. Für mich ist es oft sehr logisch. Aber wenn ich es dann mal ein paar Tage oder meistens habe ich das immer so gemacht, dass ich es schreibe und dann nach ein paar Wochen, 2 Monate oder so später gucke ich mir das dann mal an. Und was mir dann so kurz nach dem Schreiben noch sehr logisch und eigentlich sehr, sehr gut vorkam, ist vielleicht nach 2 Monaten der komplette Quatsch. Ne? Das passiert auch schon mal.
Wenn wir beim Malen bleiben, mit wem sprechen Sie übers Malen? Sind das die gleichen Menschen, mit denen Sie über Musik reden?
Ach, ich spreche eigentlich kaum mit Menschen über Malerei. Mhm. Also ich habe mich auch früher so großartig nicht mit Leuten darüber besprochen. Nicht, dass man weiß, manche Leute haben so ihre Vorlieben und man denkt ähnlich, aber sich da großartig zu, nee, das habe ich eigentlich selten gemacht.
Welche Malerin oder Maler sind oder waren für Sie wichtig oder prägend?
Ja, ich weiß nicht, ob die prägend waren, aber ich habe immer den Frans Hals, den alten Holländer, nicht? Und den habe ich immer sehr, sehr geschätzt, weil er einfach eine sehr spontane Pinselführung hat. Ja, der hat für diese Zeit damals irre lockeren Strich. Ja, also toll. Soll auch gerne einen getrunken haben. Ich weiß nicht, ob es daher rührt. nee, Quatsch. Aber der hat natürlich großartig gemalt. Ist ja neben Rembrandt und Vermeer einer der Großen aus der goldenen holländischen Malzeit. Und dann mag ich auch sehr den Russen Repin, den Ilja Jefimowitsch Repin. Mhm. Ist auch eigentlich, ist geboren, glaube ich, in Charkiw, also ist auch so ein russisch-ukrainischer Grenzfall. Großartiger Maler, ne? Der hat um 1900, das war einer von den Malern, die ihre Bilder auf Wanderausstellungen unters Volk gebracht haben. Nicht? Der hat, also den finde ich ganz toll.
Und Sie gehen ins Museum gerne?
Ja, ja. Ich bin ja auch da vor ein paar Jahren mal fürs Goethe-Institut nach Petersburg geflogen. Und das hätte ich nicht gemacht, wenn der nicht in Petersburg so viele schöne Bilder von dem Repin gewählt. Das war toll. Da kamen wir dann an im Hotel und gleich die Straße runter, 100 Meter, war das Russische Museum. Und da sind wir dann gleich zum Russischen Museum. Durch der Schnee, durch, war April, aber es hat noch geschneit. Und dann sofort hin. Und das war natürlich, ach, unglaublich, diese tollen, also da sind viele von dem Repin in Petersburg, Moskau auch, aber war fantastisch.
Also es war eigentlich ein Museumsbesuch mit angehängtem Goethe-Institut-Konzert.
Ja, ja, genau. Das war übrigens ganz lustig. Da habe ich, ich habe da zwei oder dreimal gesungen dann und einmal in dem Goethe-Institut selbst, da waren nicht viele Leute, vielleicht 30, 40, 50 Leute. Und dann habe ich mein Putin-Lied gesungen.
Wladimir Putins Cousine.
Cousine, genau, ja. Und da fiel nämlich dann komischerweise auch der Strom sofort aus.
Da war jemand, hat jemand zugehört?
Und hat gesagt, scheinbar, ich habe das damals eigentlich für einen Witz gehalten. Und ich dachte, das ist Zufall. Aber tatsächlich kam der Strom auch nicht wieder. Und ich habe aber dann, weil das, wie gesagt, es war kein großer Saal, es war eher ein kleiner Raum, da konnte ich halt ohne Mikro auch ganz gut singen. Aber es war schon so im Nachhinein dachte ich mir, ja, wahrscheinlich war es tatsächlich kein Zufall, dass der Strom da wegblieb.
Also in dem Lied geht es darum, dass der Singende möchte einen Goldschatz zu Wladimir Putin bringen und trifft zufällig im Zug seine Cousine, die behauptet das zumindest, und sagt, ich bringe ihm den Goldschatz gerne und übernimmt ihn dann auch.
Ja, ja, genau.
Und diese Art Humor, die wurde nicht geschätzt.
Ja, wahrscheinlich war einfach schon... Ich meine, ich glaube, das Lied ist jetzt überhaupt nicht anti-Putin. Es war einfach ein relativ neutrales Lied. Es ging schon grundsätzlich, glaube ich, schon um Gut und Böse. Aber wahrscheinlich haben die gleich, als der Name viel gedacht, da kommt jetzt was ganz Kritisches rüber. Ich
weiß. Was soll denn mit Ihren Bildern passieren? Wir haben eben schon darüber gesprochen, Ihre erste Ausstellung so mit 30, die hat nicht funktioniert. Wollen Sie sich nochmal versuchen mit einer Ausstellung?
Also die mit 30, das war eigentlich eine größere Ausstellung, die eben komplett floppte. Da musste ich halt realisieren, dass ich auf absehbare Zeit mit der Malerei das Geld nicht verdienen konnte. Und wie gesagt, ja, da hatte ich drei Kinder, da musste ja schon was reinkommen. Und dann, weil ich hatte in den 10 Jahren davor natürlich schon etliche Ausstellungen gemacht, aber die Verkäufe waren halt überschaubar sozusagen. Und jetzt habe ich eben eine Menge Bilder, die werde ich mal durchsehen, mal gucken, was davon gut genug ist, um es aufzuheben. Und dann werde ich das vielleicht mal fotografieren, mal sehen, ob ich dann einen Katalog oder ein Buch daraus mache. Ja, also ich will auf jeden Fall noch ein bisschen damit anstellen. Ja.
Wir hören in Tandem eine der Bands, in denen Sie gespielt haben, die Sie mitgegründet haben, die Lassie Singers in Berlin. Ja. Es ist so schade, heißt das Lied. Was verbinden Sie mit dieser Zeit?
Ja, war eine tolle Zeit. Nicht? Das war so, das war genau die Zeit nach dieser letzten, also dieser Ausstellung, die floppte. Und dann ergab sich eben nochmal für mich die Möglichkeit, da war ich auch schon knapp 30 oder 29 oder so. Das ist ja für einen Menschen in der Popmusik auch schon relativ alt. Und dann ergab sich eben mit den Lassie Singers nochmal die Möglichkeit, vielleicht mit der Musik in die Spur zu kommen. Und das war toll. Die Anfangszeit mit den Lassie Singers war sehr tatsächlich euphorisch und schön. Ja.
Der Kreis schließt sich. Morgen Abend wird Fanny van Dan, unser Gast, in SWR 2 Tandem in Hamburg sein letztes Konzert spielen. Dort, wo er vor fast 30 Jahren auch sein erstes Album aufgenommen hat. Club Songs hieß es, ein Live-Album, wie die meisten danach auch Live-Alben waren. Wenn man Sie auf der Bühne erlebt, Herr van Dan, Sie haben eine große Freude am Spielen, am Singen, am Erzählen, am Zusammenspielen mit dem Publikum. Am Kichern auch auf der Bühne. Was hat es Ihnen denn bedeutet, auf der Bühne zu stehen?
Ja, es hat mir eigentlich nie so viel bedeutet, aber es ging immer ganz gut. Ne? Ich weiß nicht, ob das schon, ich habe das ja, ja, als Kind bin ich schon auf die Bühne im Karneval. Und es hat sich dann einfach so durch mein Leben gezogen, dass ich dann doch auf der Bühne stand.
Sie sind da hängen geblieben.
Ja, ich bin da irgendwie auf der Bühne.
Sie leben seit den 80er Jahren in Berlin, haben eben schon erzählt, dass Sie mit Ihrer Frau, die wie Sie aus Limburg kommt, also aus dem Grenzgebiet Niederlande, Deutschland, dass Sie mit der in Ihrem Heimatdialekt noch sprechen, in Berlin.
Ja.
Warum spielen Sie das letzte Konzert nicht in Berlin? Da hätten Sie auch kurze Wege.
Ja, das hat sich so ergeben jetzt, weil einfach die letzte Tour den Schluss in Hamburg hatte. Und ja, deshalb ist es jetzt in Hamburg. Habe ich auch, das war ja jetzt ein verschobenes Konzert, weil ich eigentlich wäre das kurz vor Weihnachten schon gewesen, aber weil ich da echt von Bronchitis und von Viren geplagt war, mussten wir leider den Tourabschluss dann verschieben.
Ah, Sie sind unfreiwillig ins neue Jahr rübergerückt.
Ja. Das hätte eigentlich, glaube ich, am 21.12. schon sein müssen. Aber weil ich den Abend vorher in Kiel schon sehr K.O. war, habe ich das noch so gerade über die Bühne gekriegt. Und am nächsten Morgen, dann war die Stimme weg und dann haben wir den letzten leider nicht mehr geschafft.
Sie sind aber inzwischen wieder voll gesundet.
Ja, ich glaube, es geht jetzt wieder.
Ja. Wann ist denn für Sie so ein Konzertabend gelungen? Wann gehen Sie mit einem guten Gefühl da raus?
Ja, wenn die Leute zufrieden sind natürlich, nicht? Und ja, man merkt ja, wie die Leute dann so reagieren, dann ist das für mich auch okay.
Sie haben, gibt es denn für morgen so eine Exit-Strategie? Ist das letzte Lied schon geprobt? Steht das schon richtig auf dem Zettel? Sind die letzten Worte schon im Kopf? Die letzte Verneigung? Das ist ja auch im Theater immer wichtig, dass man das Verneigen.
Ja, nee, ich übe eigentlich nie was. Also ich lege mir so schon ein Programm zurecht, so eine Abfolge, aber mehr eigentlich nicht, nee. Das passiert ja auch oft, auch was ich so zwischen den Liedern erzähle, das ist eigentlich immer spontan.
Ja, also da erzählen Sie Riesengeschichten, aber die fliegen Ihnen dann zu, da ist nichts
ja, auf dem Zettel vorher. Manchmal. Ich habe aber so einen Running Gag über all die Jahre, das ist eben die Geschichte mit den Silberfischchen in der Mundharmonika. Das erzähle ich eigentlich sehr, sehr oft.
Dann müssen Sie uns das jetzt auch noch erzählen.
Und das ist dann so, dass die Leute, also die schon öfter auf Konzerte waren, die kennen das dann schon, die lachen dann einfach so aus Gnade. Die denken, er kommt da wieder mit.
Aber wie geht die Geschichte?
Ja, die Geschichte ist, dass ich sage, ja, ich habe, werde ich mit der Mundharmonika anfangen, dass ich erstmal klopfe und so, jetzt klopfe ich mal die Silberfischchen raus. Ihr kennt das ja vielleicht nicht, aber das ist eben gefährlich. Die Silberfischchen wohnen in den Mundharmonikas und dann halte ich die eben hochkant, Hochhaus oder im Flachbungalow. Und dann deshalb sterben halt so viele Blues-Leute, weil die das nicht wissen und die Silberfischchen dann zwischen die Zähne kriegen und weil das ja pures Quecksilber ist. Und so geht das dann. Dann erzähle ich das halt, dass ich die dann auch gezüchtet habe, zum Teil die Silberfischchen. Und dass die dann eben auch schön fett werden und irgendwann müssen sie dann sterben. Dann tue ich sie halt in ein Streichholzdöschen, oben an die Decke klebe ich das Bild eines FDP-Politikers oder einer Politikerin und dann sterben die einfach, die Silberfischchen. Die zerreibe ich dann zwischen den Finger und gebe sie dann an den Rhododendron und davon werden die Blätter ganz schön glänzend. Ja, so ein Quatsch erzähle ich denn da.
Aber da lacht doch keiner aus Gnade. Das kann doch, können Sie mir nicht erzählen.
Na, wenn Sie es schon mal gehört haben, schon, glaube ich. Aber ja, aber sonst, je nachdem, manchmal erzähle ich auch nicht viel zwischen den Liedern. Aber es gibt schon mal Tage, da kommt mir schon einiges so in den Sinn.
Dann wird morgen zum letzten Mal in Ihrem Musikerleben wird die Mundharmonika ausgeklopft, werden die Silberfischlein ausgeklopft. Ein wunderschönes letztes Konzert Ihnen und vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 2 Tandem.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
Wir hören Sie noch gleich zusammen mit Dota Kehr. Großstadt, Liebe, das sind Texte von Mascha Kaleko, die ja Dota Kehr seit vielen Jahren vertont. Und Sie beide singen im Duett. Was mögen Sie an diesem Lied?
Ja, ich fand das schön, dass wir das im Duett singen konnten. Das hängt ja doch oft immer auch so von der Beschaffenheit der Stimmen ab, ob es zusammen passt. Nicht? Und das passte jetzt bei unseren Stimmen ganz gut, fand ich. Und ich finde es auch sehr schön arrangiert. Also das hat die Dota ganz großartig hingekriegt. Das ist nicht einfach, so ein Text, so auch von der Stimmung. Jedes Lied hat ja einen gewissen Text, hat einen Geist. Und das hat sie also wunderbar mit der Band umgesetzt, finde ich.
Vielen Dank nochmal für Ihren Besuch. Redaktion der Sendung Martina Kögel, Musik Tristan Reiling, Moritz Schelius und unser Gast Fanny van Dan. In der Technik Andrea Gress. Ich bin Anno Wilhelm. Schönen Abend.
Man lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen und gibt sich irgendwann ein Rendezvous, ein Irgendwas nicht genau zu nennen, verführt dazu, sich gar nicht mehr zu trennen.
Am zweiten Himmel der Eis sagt man sich du.